ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie a te.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZipFM am Freitag, den 25. November 2011. Heute zusammengestellt und moderiert vom Freien Radio Wüste Welle aus dem Raum Tübingen und Reutlingen. Am Mikrofon ist Stefanie Gengenbach. Folgende Themen erwarten euch heute: Castor, Aktuelles von der Südblockade. Antifaschismus, die Zeitschrift Antifaschistisches Infoblatt. Der Weg zu einer verfassten Studierendenschaft in Baden-Württemberg. Egal wo er langfährt, wir sind schon da. Das ist die Parole der Südblockade gegen den Castortransport. Die Atomkraftgegner versammeln sich an der französisch-deutschen Grenze im Pfälzischen Berg und wollen dort die strahlende Fracht blockieren. Das Atomgesetz nach Fukushima soll als gesellschaftlichen Konsens verkauft werden und damit die Anti-Atom-Bewegung ruhigstellen, sagen sie. Und dass die Herstellung von Brennelementen fortgesetzt, der Ausbau der Kernforschung vorangetrieben und die Förderung der dezentralen regenerativen Energien gebremst werde. Dagegen sind sie seit heute Morgen massiv an der Transportstrecke präsent. Wie dort die aktuelle Situation aussieht, dazu nun Holger von der Südblockade im Gespräch mit Radio Z aus Nürnberg.
Was habt ihr geplant? Weshalb seid ihr gegen diesen Atomtransport?
Es gibt keinen Atomausstieg. Das ist ein nettes Versprechen, dass irgendwann Atomkraftwerke abgeschaltet werden sollen. Das letzte Atomkraftwerk soll 2022 vom Netz gehen. Und bis dahin sind 3 Bundestagswahlen. Also da sollte eigentlich jeder Mensch, der sich bis 2004 zurückerinnern kann, noch wissen, dass Gesetze, die mal beschlossen worden sind, auch einfach wieder in der Schublade verschwinden können. In Karlsruhe wird im Institut für Transurane ganz massiv die Forschung ausgebaut für die 4. Generation von Atomreaktoren hier in Deutschland, für Deutschland oder vielleicht auch nur für den Export, wer weiß. Und da muss dringend was gegen getan werden. Also es gibt aus meiner Sicht absolut keinen Atomausstieg.
Deswegen habt ihr jetzt diese Südblockade auf die Beine gestellt, nicht zum ersten Mal. Ihr seid an der französisch-deutschen Grenze im Pfälzischen Berg. Wie schaut es dort im Augenblick aus? Die Südblockade wurde ja auch einen Tag vorverlegt, weil der Castor früher losgefahren ist. Wie guckt es im Augenblick in Berg aus?
Kurz noch vorweg zur Südblockade. Wir hatten letztes Jahr die Südblockade mit 1276 gezählten Menschen auf den Gleisen. War ein super Fest, war richtig schön. Und der Castor wurde dann umgeleitet wegen uns. Die mussten extra die Loks aus Wörth, die da immer umgekoppelt werden, erst runterfahren nach Kehl, und es war ein Riesenaufwand für die. Wir hatten allerdings mit sowas nicht gerechnet, dass die eine Umleitung machen. Also wir hätten eher uns befürchtet, dass sie uns wegknüppeln oder sonst irgendwas halt wegtragen und dann irgendwie in den Kessel packen. Aber dass sie einfach einen Umweg fahren, das war für uns unvorstellbar gewesen. Da waren wir nicht drauf vorbereitet und wir haben deswegen gesagt, dieses Jahr das Motto halt Hase und Igel, also die Geschichte, wo die beiden, wo das Igelpärchen den arroganten Hasen auflaufen lässt, indem sie ihm einfach ein Schnäppchen schlagen.
Deswegen auch das Motto, dort, wo ihr hinfahren wollt, da sind wir schon.
Genau, egal wo er langfährt, da sind wir schon da, weil wir einfach klar machen wollten, wir kriegen ihn, egal wo er ist. Und deswegen Berg, weil Berg ein guter Name ist, die Leute haben das in Erinnerung, und weil es in der Mitte der Strecke ist. Also es gibt 3 Routen. Einmal in Straßburg-Kehl der Übergang, dann Lauterburg-Berg, wo wir heute waren, und nächste Möglichkeit ist Vorbach-Straßburg. Und jetzt zu deiner Frage, wie es heute in Berg aussah. Das Ganze ist ja vorverlegt worden und dann im Grunde genommen nochmal vorverlegt worden, und entsprechend gering war die Beteiligung an der Kundgebung in Berg. Also es waren irgendwie 200 Leute da, wo letztes Jahr halt 2000 waren.
Die hattet ihr für heute Morgen 9 Uhr geplant?
Genau, wir waren um 9 Uhr da. Und die Leute, die gekommen sind, waren eigentlich alle ziemlich zufrieden. Die Maulwürfe aus Freiburg haben für uns gekocht und es war alles ganz nett, zumal dann irgendwann auch noch die Sonne rauskam. Aber der Castor war halt nicht in Sichtweite und ja, wir waren halt nicht so viele wie im letzten Jahr, das muss man ganz klar und deutlich sagen. Das war uns aber auch vorher klar, dass nach dieser Befriedungsmaßnahme mit dem Atomausstieg und dieser Verlegung rein in die Woche, der Castor ist immer am Wochenende bei uns angekommen, und jetzt unter der Woche ist halt einfach sehr schwierig zu mobilisieren und für die Leute schwierig, sich da freizunehmen.
Das wird sich jetzt aber vielleicht ja auch noch ändern, weil im Augenblick steht der Castor noch in Frankreich. Wahrscheinlich soll er einen Tag Pause machen und kommt dann erst demnächst an. Wie geht's denn da weiter?
Ja, ganz, ganz schwierig. Die Kundgebung ging ewig lang, weil wir halt eigentlich das Gefühl hatten, also eine Demo jetzt zur Route, zur Strecke zu machen, macht nicht wirklich Sinn zu dem Zeitpunkt. Dann war es eigentlich so, dass die Leute, als klar war, der steht in Remilly und bleibt da 24 Stunden stehen, wollten die Leute eigentlich nach dem Essen dann Sprecherinnenrat machen und gucken, dass sie dann ab nach Karlsruhe gehen und dort heute Abend auf die Veranstaltung. Dazu kam es dann aber erstmal nicht, weil plötzlich die Meldung kam, gerade mal eine halbe Stunde danach, dass die Polizei in Frankreich in Forbach aufmarschiert, dass in Remilly der Hubschrauberkreis, dass in Neunkirchen die Hubschrauber fliegen und die Polizei aufmarschiert ist. Und es sah so aus, als ob der Transport also jetzt sofort losgeht. Und dann sind die Leute also noch geblieben auf der Kundgebung, haben dann eine Demonstration doch noch durch den Ort gemacht. Und ja, Pustekuchen, nix ist. Es gab eine Pressekonferenz von Areva in Remilly und auch die ging aus ohne Ansage, wann der Castor fahren wird. Die Leute sind jetzt alle nach Karlsruhe. Die Demonstration ist unterbrochen, wird vielleicht morgen dann vormittags fortgesetzt. Aber das wird sich heute Abend alles klären. In Karlsruhe im Gewerbehof haben wir unsere Veranstaltung in der Steinstraße 23. Und da wird dann geklärt im Plenum einfach gemeinsam, wie wollen wir denn jetzt vorgehen.
Welche verschiedenen Möglichkeiten der Routen sind denn da jetzt noch im Gespräch und wie könnt ihr darauf reagieren?
Wir gehen ganz, ganz konkret davon aus, dass er über Forbach-Saarbrücken fahren wird. Also wir haben verdammt viele Hinweise, die sich alle verdichten auf diese Strecke. Wir halten uns alles offen, aber momentan sieht es so aus, als ob er da langfahren würde.
Es kann also sein, dass die Südblockade morgen wieder in Berg demonstriert. Doch auch die beiden anderen Routen sind noch nicht vom Tisch. Aktuelle Informationen dazu findet ihr auf der Homepage der AKW-Gegner. www.castor-südblockade.de. Gerade wenn man zurzeit die Nachrichten verfolgt, wird einem schnell klar, dass antifaschistische Aufklärung sehr wichtig ist. Seit 1987 veröffentlicht das Antifaschistische Infoblatt, kurz AIB, aus Berlin beständig Recherchen über Entwicklungen in der radikalen Rechten und beobachtet gesellschaftliche Diskurse aus antifaschistischer Perspektive. Dietrich vom AIB im Interview mit Radio Korax aus Halle.
Das Antifa-Infoblatt gibt es seit 1987 und was sich seitdem nicht verändert hat, ist, dass es ein ehrenamtliches Redaktionskollektiv dahinter steht. Das heißt, wir kriegen alle kein Geld dafür, die meisten von uns kommen mehr oder weniger aus der antifaschistischen Bewegung. Wir arbeiten mit Journalisten zusammen, mit Wissenschaftlern zusammen, mit Antifas vor Ort, die uns mit Informationen und mit Artikeln versorgen, jeweils immer für die nächste Ausgabe. Und wir erscheinen vielmehr im Jahr, eine Ausgabe kostet 3,10 Euro. Und ja, wir haben immer verschiedene Schwerpunkte. Das heißt, in jeder Ausgabe legen wir einen bestimmten Schwerpunkt fest, auf den wir uns besonders konzentrieren, dafür Artikel reinholen und selber schreiben und haben dann immer ganz bestimmte Sparten wie die NS-Szene, Diskussionen der antifaschistischen Bewegung selber, gesellschaftlicher Rassismus und so weiter, die wir auch mal mit betrachten.
Ja, du hast ja gerade gesagt, dass das ganze Projekt ehrenamtlich ist. Wie finanziert ihr euch dann?
Grenzenlose Selbstausbeutung. Also ja, stellen wir uns auch manchmal die Frage, wie sich das eigentlich selber trägt, aber es kommt wirklich daher, dass wir alle unentgeltlich dafür arbeiten. Ab und zu gibt es auch ein paar Großspenden von bekannten größeren Bands, deren Namen ich jetzt nicht nennen werde, die uns über so manche Schwierigkeiten hinweghelfen. Und ja, das war es eigentlich.
Ja, ist doch relativ cool, wenn es da sogar Spenden gibt. Ihr arbeitet auch international. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen, internationale Arbeit?
Internationale Arbeit heißt erstens, dass wir die NS-Szene auch betrachten, die ja enge Kontakte nach Tschechien hat, nach Polen hat, öfter auch mal nach England oder nach Skandinavien fährt, da Konzerte veranstalten lässt. Das heißt, wir versuchen auch das im Blick zu haben, gerade weil in anderen Ländern ja andere Gesetzeslagen sind und deutsche Nazis da oft sehr oft viel freier agieren können, als sie es bei uns tun. Wir stehen aber auch in Diskussionen mit Antifas vor Ort und machen beispielsweise ein Interview mit denen. Zum Beispiel in der letzten Ausgabe hatten wir ein Interview mit norwegischen Antifa-Aktivisten aus dem Umfeld des Osloer Blitzzentrums, die uns aus ihrer Sicht so ein bisschen eine Einschätzung gegeben haben, wie beurteilen sie diese Attentate von Anders Breivik, wie ist die norwegische Gesellschaft aufgebaut und so weiter und so fort. Das heißt, sowohl aktive Antifas vor Ort, als auch die Nazi-Szene vor Ort, auch deutsche Nazi-Szene vor Ort, die auf Reisen ist, wird dann von uns damit betrachtet. Oder zum Beispiel auch Osteuropa, finden wir, ist lange Zeit ganz stark aus dem Blick geraten, kommt in letzter Zeit so ein bisschen wieder stärker in den Fokus. Da gucken wir auch, wie sind die Verhältnisse für Linke, für Schwule und Lesben, für Antifa-bewegte Leute da vor Ort und wie agieren die Nazis da?
Ja, man hat das ja gerade auch gesehen in den Nazi-Aufmarsch in Warschau. Da ist es ja auch sehr brisantes Thema gerade. Die aktuellste Ausgabe vom antifaschistischen Infoblatt für den Herbst 2011 ist ja jetzt schon erhältlich. Was ist deren Inhalt?
In der letzten Ausgabe haben wir uns mit dem Pogrom, mit dem Jahrestag der Pogrom in Hoyerswerda beschäftigt. Das heißt, haben nochmal so ein bisschen aufgearbeitet, was war damals im September 91 in Hoyerswerda, aber auch, wie ist die Situation jetzt vor Ort. Da gab es ja auch eine sehr gute Initiative, die ein Mahnmal an der Stelle gefordert hat und die wieder zu Demonstrationen aufgerufen hat. Das war der Schwerpunkt der letzten Ausgabe. Dann haben wir uns so ein bisschen dem NPD-Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern gewidmet, haben die Berliner Neonazi-Szene unter die Lupe genommen, die zwar im Moment relativ isoliert ist, also eigentlich kann man sagen, wir kennen mehr oder weniger eigentlich jeden der Teilnehmer mit Namen, aber gerade durch die Isolation treten immer gewaltbereiter und radikalisierter auf. Im Geschichtsteil haben wir uns ein bisschen den alten Nazis im Landtag von NRW gewidmet, ja, so ein breites Potpourri, kann ich sagen.
Wie schon gesagt, seit 1987 macht ihr diese Zeitung, also jetzt glaube ich schon 14 Jahre. Hat sich denn auf antifaschistischer Ebene etwas getan in der Zeit?
Tja, ist eine Frage, die sich wahrscheinlich so schnell nicht beantworten lässt. Man kann sagen, es war, lange Zeit war es ja wirklich so eine Sache der reinen, würde ich sagen, autonomen Bewegung, die Antifa-Arbeit betrieben haben. Und die Notwendigkeit von einer autonomen Bewegung, die Recherchen über Nazis anstellt, die auch vor Ort mobilisiert und eingreift, hat sich ja gerade mit diesen Pogromen in Hoyerswerda, Rostock und so weiter Anfang, Mitte der 90er Jahre gezeigt. Dann gab es ja den sogenannten Aufstand der Anständigen ab 2000, wo ich sagen würde, dass die Antifa-Bewegung der 90er ein bisschen ernster genommen worden ist, sehr viel breiter sich verankert hat. Aber gerade in den letzten Jahren haben wir das Gefühl, ist da wieder so ein bisschen Rollback am Start. Dass Leute, die sich gegen Rechtsextremismus wenden, die sich als Antifas bezeichnen, immer stärker rechtfertigen müssen, auch ja keine Linksextremen zu sein, was gerade in Ostdeutschland sowieso eine völlige unsinnige Argumentation ist. Also gerade haben wir das Gefühl, dass da der Wind wieder so ein bisschen in die andere Richtung weht. Also durch dieses extremismus-theoretische Konzept wird links oft gleich rechts gesetzt, dass man sehen wird, wie sich das die nächste Zeit entwickeln wird.
Ja, das ist ja gerade auch in Sachsen sehr, sehr schwierig wegen der Extremismusformel. Aber wenn man sich jetzt die aktuellen rassistischen Geschehnisse anschaut, denkt man, es wurde und wird noch zu wenig aufgeklärt. Wie wichtig ist denn Antifaschismus und Antirassismus in den Medien?
Ist auf jeden Fall ganz wichtig. Also gerade bei der NSU ist jetzt auch in bürgerlichen Zeitungen ein bisschen mehr in den Fokus genommen worden. Zeigt sich ja, dass es über Jahre hinweg Mordanschläge auf Menschen mit türkisch und griechischem Hintergrund gegeben hat, die von der Polizei ermittelt wurde unter so schönen Namen wie Soko Bosporus und in Zeitungen war immer von den Dönermorden die Rede. Das heißt, es ist sofort in so ein ganz bestimmtes Milieu, in so eine ganz bestimmte Ecke gesteckt worden, was so ein bisschen zeigt, aha, wenn es da Gewalt gibt gegen Türken, gegen Griechen, dann wird das schon irgend so eine halbkriminelle Milieuangelegenheit sein. Und ein rassistischer Hintergrund ist gar nicht mit in den Fokus genommen worden. Da, denke ich, zeigt es auf jeden Fall, dass man sehr stark reflektieren sollte, gerade in bürgerlichen Zeitungen, wie werden Leute in welche Schubladen gesteckt. Genau, und dass die Nazi-Szene an sich einfach sehr viel ernster genommen werden muss. Ja, und zwar nicht durch den Verfassungsschutz ernster genommen werden muss, wo ja der Bock zum Gärtner gemacht wurde, sondern einfach von einer breiten antifaschistischen Bewegung,
Ist denn die Extremismusdebatte jetzt auch schon in Berlin angekommen? Beispiel sowas etwas wie Extremismusformel?
Ist in Berlin auch angekommen. Das heißt, dass das in Sachsen ja viel stärker ist, dieser Zwang, dass Initiativen ein Bekenntnis ablegen müssen zum Grundgesetz. Aber in Berlin ist es ein bisschen abgefedert worden. Das heißt, in Berlin gibt es keinen Zwang dazu, das zu unterzeichnen. Auf das Geld wurde verzichtet und das Land Berlin hat das Geld selber zur Verfügung gestellt. Das heißt, hier waren die Initiativen vor Ort so ein bisschen aus dem Schneider. Von denen, die ich kenne, die hätten sich aber auch alle geweigert, sich da zu unterschreiben.
Ja, wie sieht denn überhaupt das Image aus des Antifa-Infoblatts? Ist das jetzt auch schon so in die Linksextremismus-Ecke gedrängt worden? Oder wie ist der Status zurzeit?
Im Moment eigentlich nicht. Also der Verfassungsschutz hat uns nicht auf dem Schirm, gäbe es auch nicht so viel Anlass dazu. Ich glaube, das Besondere am Antifa-Infoblatt ist, dass wir es geschafft haben, sowohl autonome Antifa-Szene, die ihre eigene Methode gegen Nazi vorzugehen, ins Boot geholt hat, als auch Professoren und Wissenschaftliche von Universitäten, als auch etablierte Journalisten. Das heißt, wir bieten wirklich allen den Raum, die wir es gegen Nazis haben. Und dadurch sind wir, glaube ich, relativ schlecht, in eine Schublade einfach reinzustecken.
Ja, die Mittel im Kampf gegen rechte Praktiken werden jetzt doch nicht gekürzt. Kann man das jetzt als Erfolg sehen oder war das pure Notwendigkeit?
Ist natürlich pure Notwendigkeit, aber ich würde auch noch nicht zu früh die Sektflaschen aufmachen, weil ich glaube, das ist jetzt gerade so ein gewisser Hype. Alle reden vom NSU und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass in ein paar Wochen, in ein paar Monaten das Thema wieder versandet ist und die Diskussion neu auf dem Tablett ist.
Vielleicht kannst du das nochmal den Hörer und Hörerinnen erklären. NSU ist was?
NSU, der sogenannte, also eine Gruppe, der sogenannte nationalsozialistische Untergrund, der ursprünglich aus dem Thüringer Heimatschutz hervorgegangen ist. Mindestens drei Personen, die die letzten 10 Jahre quasi mordend durch die Lande zogen, gezielt Attentate auf türkische Ladenbesitzer durchgeübt haben, wahrscheinlich auch an dem Mord an einer Polizistin verantwortlich sind, mit einer sehr zynischen Bekenner-DVD sich dazu bekannt haben und jetzt auf dubiose Art und Weise aus dem Leben geschieden sind. Und das Besondere an dieser ganzen Geschichte ist die Verstrickung des Verfassungsschutzes in diese ganze Geschichte. Das heißt, der thüringische Heimatschutz, aus dem diese Gruppe herausgewachsen ist, war vom Verfassungsschutz durchsetzt. Und obwohl der Verfassungsschutz selber immer argumentiert, es sei total wichtig, dass sie in diesen Gruppen vor Ort sind, weil nur so kriegen sie die Informationen, ist gerade bei dieser Geschichte auffallend, dass sie absolut gar nicht reagiert haben. Also entweder hatten sie keine Informationen, dann stellt sich die Frage, was nützen dann irgendwelche VS-Spitzel, die Geld bekommen, oder, was noch viel schlimmer wäre, sie hatten Informationen und haben sie aus irgendwelchen dubiosen Gründen nicht weitergereicht. Also die ganze Geschichte ist gerade noch ziemlich am Hochkochen. Jeden Tag gibt es neue Informationen. Da ist es wahrscheinlich ein bisschen zu früh, da jetzt schon eine Prognose abzugeben. Wir werden uns aber im nächsten Antifa-Infoblatt, was Anfang Dezember erscheinen wird, werden wir uns natürlich mit der NSU schwerpunktmäßig beschäftigen.
Genau, das wäre auch eigentlich meine nächste Frage geworden, wo es in dem nächsten Antifa-Infoblatt hingeht thematisch. Aber das hast du mir ja schon vorweggenommen. Also wird es dann hauptsächlich um die NSU gehen?
Dass wir uns hauptsächlich die NSU betrachten werden und da besonders auch auf die Verstrickung mit dem Verfassungsschutz eingehen werden. Wir werden so ein bisschen die Rolle des Verfassungsschutzes in der Vergangenheit, in den letzten 50 Jahren betrachten, der von alten Nazis auch mit aufgebaut worden ist. Und wir werden auf jeden Fall auch nochmal darauf hinweisen, dass der Naziterror ja nicht erst jetzt mit der sogenannten NSU begonnen hat, sondern dass der Naziterror die letzten 50 Jahre immer auf die eine oder andere Weise präsent war. Sei es durch volksfestartige Massenpogrome in den 90er Jahren, sei es Anfang der 80er Jahre durch das Oktoberfestattentat. Also Nazis, die zu Waffen greifen, Menschen umbringen, waren immer existierend. Und jetzt gerade kocht das halt wieder hoch. Wir hoffen, dass die Aufmerksamkeit da auch noch dran bleibt auf dieser Szene, wenn das Thema mal wieder so ein bisschen älter ist.
Vielleicht noch eine abschließende Frage. Kannst du den Hörer und Hörerinnen nochmal sagen, wo man euch im Internet finden kann?
Ja, man kann uns finden unter aib.nadir.org. Und was vielleicht für eure Hörer auch ganz interessant ist, wir bieten auch die Möglichkeit an, euch ein kostenloses Probeexemplar zuzuschicken. Über die Seite kann man da so ein PGP-verschlüsseltes Formular ausfüllen. Das heißt, wir schicken euch die Ausgabe zu, ihr könnt da erstmal reinlesen und euch so ein eigenes Bild davon machen. Und wenn wir euch dann gefallen, könnt ihr immer noch überlegen, ob ihr ein Abonnement haben wollt.
Die verfasste Studierendenschaft soll in Baden-Württemberg nach 33 Jahren wieder eingeführt werden. Derzeit laufen die Verhandlungen über die genaue Ausgestaltung. Laura Meilein hat als Sprecherin der Landesstudierendenvertretung, kurz LAK, am Dienstag an einer Besprechung mit der Wissenschaftsministerin Theresia Bauer teilgenommen. Sie berichtet im Interview vom aktuellen Stand der Verhandlungen und Streitpunkten zwischen dem Wunsch der Studierendenvertretung und den Plänen des Ministeriums. Ein Beitrag von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, ich spreche mit Laura Meilein. Sie ist Vorstand der Freiburger Studierendenvertretung des UASTERS und zugleich Sprecherin der Landesstudierendenvertretung der LAK. Wir haben hier bei Radio Dreieckland vor einer Weile schon mal mit dir gesprochen. Damals beklagtest du ein wenig, dass es ein bisschen wenig Kommunikation zwischen den Studierenden und der neuen Ministerin Theresia Bauer gibt. Jetzt fand allerdings vorgestern ein Treffen statt mit dem Thema verfasste Studierendenschaft. Erzähl doch mal, worum es bei dem Treffen ging und wer daran teilgenommen hat und welche Ergebnisse es auch gab.
Also bei dem Treffen eben, wie du bereits sagtest, ging es um die verfasste Studierendenschaft, also die kommende Änderung, dass sozusagen der AStA, der im Moment bei uns nicht sonderlich viel darf und sich zum Beispiel auch nicht zu politischen Themen äußern darf, dass dies anders wird, die Studierendenvertretung selbstständiger wird und eben auch politische Äußerungen tätigen darf. Das ist eine recht große Umstellung. Also eben, wir haben 33 Jahre hinter uns, in denen der AStA kaum etwas tun durfte, kaum etwas sagen durfte. Und jetzt geht es natürlich darum, dass diese Umstellung so gestaltet wird, dass auch für jede Art der Studierendenvertretung die Umstellung möglich ist und auch für jede Statusgruppe, die davon betroffen ist.
Dazu ist vielleicht zu sagen, dass es ja in zahlreichen Unistädten andere alternative Modelle in Baden-Württemberg geht, wie man sich eben diesem Maulkorb entziehen wollte. In Freiburg ist es ja beispielsweise diese basisdemokratische U-Struktur, aber wahrscheinlich in jeder Unistadt auch ein klein wenig anders, wie man mit diesen Gesetzen umgegangen ist.
Ja, eben, da gibt es verschiedene, also eben auch nicht nur an den Unis, sondern an den Hochschulen, eine relativ große Bandbreite, weil sich natürlich sozusagen auch sehr viel Selbstorganisatorisches erstellt hat. Und wir wollen natürlich auch, dass teilweise diese gewachsenen Strukturen erhalten bleiben. So negativ man eigentlich diese Behelfsmodelle sehen kann, weil sie eben nichts anderes sind als der leidige Versuch, ein Demokratiedefizit auszugleichen, haben sie doch teilweise eben, was Selbstorganisation angeht, einiges an Gutem. Und eben so waren bei diesem Gespräch von jeder Hochschulart, die wir in Baden-Württemberg haben, ein Studierendenvertreter, eine Studierendenvertreterin und jeweils von den Rektoren dieser Hochschularten eine Person anwesend. Des Weiteren natürlich von Seiten des Ministeriums mehrere Ministerialbeamte und sogar eine Stunde lang Frau Bauer persönlich. Und wer auch noch da war, war von jeder parteipolitischen Hochschulgruppe, deren Partei im Landtag sitzt, ein Vertreter, somit vier Vertreter, also eben RCDS, LHG, Grüne und Jusos. Und was etwas verwunderte, war die Tatsache, dass auch drei Studierende von Hochschulgruppen, die nicht im Ansatz etwas mit verfasster Studierendenschaft oder Ähnliches zu tun hatten, eingeladen waren. Es ist bis jetzt immer noch schleierhaft, aus welchen Gründen diese eingeladen wurden, daher sie das Gespräch eher verlangsamten, daher man ihnen überhaupt erstmal grundlegend erklären musste, was eine verfasste Studierendenschaft ist, aber leider sind die Wege des Ministeriums teilweise unergründlich.
Die Wege des Ministeriums sind teilweise und manchmal auch mehr als teilweise unergründlich. Dennoch kann man ja jetzt sagen, quasi das, wofür ihr auch in Freiburg mit dem UASTA, aber auch die Landesstudierendenvertretung immer gekämpft hat, nämlich die Wiedereinführung der verfassten Studierendenschaft, quasi das Ende von Filbingers Erbe, der damals ja den Sumpf des Terrorismus trockenlegen wollte. Eigentlich zieht ihr da ja jetzt am gemeinsamen Strang. Der Koalitionsvertrag unter Grün-Rot sieht vor, die verfasste Studierendenschaft wieder einzuführen. Geht es da jetzt nur noch um technische Fragen oder gibt es da tatsächlich auch noch inhaltliche Debatten und Streitpunkte?
Es gibt natürlich auch noch inhaltliche Debatten und Streitpunkte. Der erste ist natürlich so ziemlich bekannteste Punkt, das ist nämlich die Sache mit dem politischen Mandat. Das Ministerium hat ganz klar gesagt, dass es rechtlich nicht denkbar ist, Allgemeinpolitik und eine Zwangsmitgliedschaft, wie sie in einer verfassten Studierendenschaft, wo eben alle Studierende Mitglied sind und die Studierendenvertretung für alle Studierenden spricht, dass das nicht denkbar ist. Dies ist auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zurückgehend, ist aber nicht die einzige Rechtsmeinung. Also es gibt zwei verschiedene Gutachten dazu und man hätte hier durchaus auch progressiver drangehen können, ohne direkt von Allgemeinpolitik im Gesetz sprechen zu müssen. Aber natürlich ist es mal wieder so, dass zwischen dem Wunsch und dem, wo man mal hin wollte, und der tatsächlichen Umsetzung von Seiten des Ministeriums natürlich relativ häufig Unterschiede bestehen und sie natürlich als Oppositionspartei ganz anders agiert haben als jetzt in der Regierung.
Das heißt, euer Wunsch, um das vielleicht nur ein bisschen zuzuspitzen, ist eine möglichst große Freiheit zu politischen Themen, zu denen ihr euch dann auch äußern dürft, wenn das Ministerium hier große Einschnitte machen möchte oder auch nur gewisse Bereiche vielleicht zulassen möchte, wo dann eben solche politischen Aussagen getätigt werden können?
Ja, eben für uns wäre ein weitreichendes Mandat sehr wünschenswert, daher wir eben nicht sehen, dass die Hochschule ein abgetrennter Elfenbeinturm ist, von dem links und rechts nichts passiert, sondern Hochschule ist natürlich gesamt in die Gesellschaft integriert. Somit sind viele Themen, die die Hochschule betreffen, teilweise auch allgemeinpolitisch von Interesse. Und wir können nicht einfach hinnehmen, dass so getan wird, als wäre eine hochschulpolitische Abtrennung ohne weiteres möglich. Wir müssen natürlich auch die Studierendenvertretungen, die in Zukunft die Arbeit machen werden, vor Klagen schützen, weil es leider schon häufiger vorkam, vor allem in Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, dass es Studierende aus den konservativen Kreisen gab, die nach verlorenen Wahlen prinzipiell gegen die Studierendenvertretung klagten und versuchten, jeden Anker zu nehmen, um eine Mandatsübertretung an irgendetwas festzumachen.
Das tauchte beispielsweise auf, wenn Studierendenvertretungen zu Demonstrationen oder Ähnlichem aufgerufen haben, wenn ich richtig informiert bin. Ich spreche immer noch mit Laura Meilein, UASTA Vorständin in Freiburg und Sprecherin der Landesstudierendenvertretung. Jetzt gab es ja vorgestern, also am 22. November, dieses Treffen. Du hast schon gesagt, die Ministerin war eine Stunde dabei, Ministerialbeamte, Vertreter der verschiedenen Hochschulen und eben der Studierenden. Wurde da jetzt so eine gewisse Roadmap vorgelegt, wie man jetzt weiter vorgehen möchte? Oder gibt es da vor allem jetzt auch noch solche Streitpunkte, dass erst weiter verhandelt werden muss?
Also es gibt ein paar Streitpunkte, bei denen wir aber eindeutig unsere Position klar gemacht haben, zumindest von Seiten der Studierendenvertreterin. Natürlich gibt es auch noch viele Punkte, die noch nicht richtig angesprochen wurden. Also Verhältnis, verfasste Studierendenschaft, Studentenwerk, wer übernimmt welche Aufgaben oder Ähnliches, sind Dinge, die einfach noch behandelt werden müssen und zu denen auch zum Beispiel das Ministerium noch mehr Informationen einholen muss.
Wann soll das alles denn dann in Gesetze gegossen werden?
Also der Gesetzentwurf wird für Februar respektive Anfang März erwartet, sodass das Gesetz noch vor der Sommerpause fertig, also sozusagen durch das Parlament gegangen ist, dann wären wir bei Juni, Juli, sodass es möglich ist, zum kommenden Wintersemester eine verfasste Studierendenschaft an der jeweiligen Hochschule einzuführen.
Wird es dann da ein Modell eines für alles geben? Also weil derzeit, wir hatten es ja schon besprochen, zeichnet sich die Hochschullandschaft eben durch unterschiedliche Ausweichmodelle aus. Wird es da dann ein Modell geben, was quasi an allen Hochschulen eingeführt wird, ein Modell der verfassten Studierendenschaft? Oder welche Freiheit vielleicht auch noch da zu variieren besteht denn dann an den einzelnen Hochschulen?
Also wir haben uns vehement gegen ein vorgegebenes Modell gestellt. Dies ist einfach auch schon allein von der Diversität der Hochschulen nicht möglich. Wir sind in einem Bundesland, in dem es Musikhochschulen mit wenigen 100 Studierenden gibt und Universitäten mit mehreren 10.000 Studierenden. Es kann somit schon allein aus der Grundorganisation heraus nicht sein, dass es ein Modell gibt, welches hier auf alle passt. Weil was für die kleineren Hochschulen ausreichen kann, ist für eine Universität nicht sachdienlich. Noch dazu ist es einfach aus unserer Sicht notwendig, dass die Menschen, die die Studierendenvertretung sozusagen aufrechterhalten werden und in dieser arbeiten, sich natürlich auch damit auseinandersetzen dürfen, wie sie das für sich gestalten wollen. Demokratie lebt einfach davon, dass Menschen auch die Form an sich mitgestalten dürfen.
Und wie sieht's da aus? Wird es da diese Freiheit geben, die du jetzt gesagt hast, die du dir auch wünschst, oder eher nicht?
Uns wurde relativ deutlich in dem Gespräch gesagt, dass durch uns keine Entscheidungen getroffen werden. Also durch uns als von Rektorenseite oder von Studierendenvertretungsseite wurde uns ganz klar gesagt, dass die Entscheidung natürlich im Ministerium und schlussendlich im Parlament läuft, also dass sie sozusagen unsere Meinung anhören. Wir haben deutlich gemacht, wie wichtig uns die Satzungsautonomie ist und dass wir uns auch nicht irgendwelche Basismodelle oder Ähnliches verkaufen lassen. Aber es ist natürlich immer noch fraglich, wie das Ministerium reagieren wird. Wir haben unsere Position dazu. Wir hoffen, dass sie die Meinung, die sie zumindest noch im letzten Jahr hatten, dazu halten werden und auch zu ihrem Wort stehen werden und uns natürlich das zugestehen, was eigentlich vollkommen normal sein sollte.
Deinen Ausführungen nehme ich jetzt aber so ein wenig, dass ihr von der Landesstudierendenvertretung auch nicht ganz glücklich seid darüber, wie ihr in den derzeitigen Prozess mit einbezogen werdet.
Ja, es gibt jetzt zwar monatliche Treffen, also eben wir haben uns diesen Monat getroffen und im 20. Dezember wird das nächste Treffen kommen, aber es ist von Seiten des Ministeriums wird einfach immer sehr deutlich gemacht, wer sozusagen Machthaber ist und dass wir gerne unsere Meinung sagen dürfen, dass dies aber schlussendlich nicht so viel zu sagen hat, wie es vielleicht notwendig wäre, daher wir einfach die sind, die das Ganze in der Praxis gerade erleben.
Und dann auch die neuen Beschlüsse umsetzen werden
müssen. Ja.
Das sagt Laura Meilein, sie ist Sprecherin der Landesstudierendenvertretung, die derzeit mit dem Wissenschaftsministerium über die Modalitäten bei der Einführung einer verfassten Studierendenschaft verhandelt.
Das war das ZIPFM vom 25. November 2011. Diesmal mit Einzelbeiträgen aus Nürnberg, Halle und Freiburg. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die gesamte Sendung nachhören unter www.freie-radios.net. Das nächste ZIPFM gibt es am nächsten Dienstag. Tschüss und macht's gut, bis dahin.